Deutschlandfunk. Der Tag.
Auf seine Anhänger kann sich Ekrem İmamoğlu in Istanbul verlassen. Kaum hat die Wahlkommission den Wahlsieg des Oppositionspolitikers annulliert und eine Wiederholung angeordnet, ziehen sie aus Protest durch die Straßen der Stadt, schlagen auf Töpfe und Pfannen, rufen Recht, Gesetz, Gerechtigkeit. Ist die Wahlbehörde mit ihrer Entscheidung vor der Regierungspartei AKP und vor Staatspräsident Erdogan also in die Knie gegangen und könnte nach der Wahlwiederholung am Ende vielleicht sogar die Opposition als großer Gewinner dastehen? Darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in Istanbul. Außerdem will ich wissen, was die Experten der Stiftungen für Migration und Integration der Bundesregierung für den Umgang mit Zuwanderern und mit Flüchtlingen empfehlen. Und weil es so viel Kritik hagelt am Podcast gestern mit der Mutter von zwei Kindern, die Impfen gefährlich findet, dazu noch am Ende ein oder zwei Fußnoten von mir. Deutschlandfunk, der Tag. Ich bin Jasper Barenberg. Strittig war der Ausgang der Bürgermeisterwahl in Istanbul ja von Anfang an, aber auch als Stimmen noch einmal nachgezählt waren, blieb es bei dem knappen Sieg von 13.000 Stimmen für Ekrem İmamoğlu von der Republikanischen Volkspartei. Er wurde zum Bürgermeister erklärt, jetzt aber hat die Wahlkommission ihm das Mandat wieder aberkannt, das Ergebnis aufgehoben und die Wiederholung der Wahl angeordnet. Vor seinen jubelnden Anhängern sprach İmamoğlu von einer hinterhältigen Entscheidung, von Verrat, aber er rief ihnen auch zu: Verliert nicht die Hoffnung, ihr werdet sehen, wir werden gewinnen.
Ama size söyleyeyim, biz güler yüzle, umutla, sevgiyle, saygıyla hakkımızı sökeceğiz.
Christian Buttgereit ist unser Korrespondent in Istanbul. Grüß dich, Christian.
Ja, hallo Jasper.
Wir holen uns unser Recht zurück, hat jetzt gerade İmamoğlu gesagt, und zwar mit einem Lächeln, wie er sagt, und mit Hoffnung, Liebe und Respekt. Das ist doch bemerkenswert viel Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht, oder?
Auf jeden Fall in dieser Situation, wo ihm ja der Wahlsieg, der ja schon sicher war, eigentlich wieder genommen wird, wo er tatsächlich auch den Sessel des Oberbürgermeisters wieder verlassen muss in den nächsten Tagen. Und trotzdem bleibt er optimistisch und versucht eben seinen Optimismus auch auf seine Anhänger zu übertragen. Er hat ja vor 10.000 Leuten etwa gesprochen und da schon gesagt, bleibt ruhig, behaltet die Nerven, wir schaffen das im nächsten Wahlgang. Und mit diesem Optimismus, glaube ich, schafft es im Moment auf jeden Fall noch, seine Anhänger bei der Stange zu halten, und auch der Rest der Opposition steht weiter hinter ihm.
Schwingt da auch ein bisschen Sorge mit, dass die Situation eskalieren könnte, jetzt wo die Menschen schon auf die Straße gegangen sind und lautstark protestiert haben für das, was sie eben auch als Verrat empfinden?
Letztendlich schon, weil İmamoğlu klar sein wird, dass er von Protesten wahrscheinlich nicht profitieren wird. Das ist dann nur die Steilvorlage für die Staatsmacht, eben restriktiv gegen alle, die protestieren, vorzugehen, sie dann zu konfrontieren, beispielsweise mit Terrorvorwürfen, und das mit İmamoğlu in Verbindung zu bringen. Das ist vielleicht sogar eine Falle und er warnt jetzt seine Anhänger, da nicht hineinzutappen.
Es gibt ja offenbar auf Twitter zum Beispiel geradezu dieses geflügelte Wort, alles wird gut, was auch eben von İmamoğlu weiter transportiert wird. Wie würdest du die Gefühlslage der Menschen, seiner Anhänger natürlich insbesondere, gerade beschreiben?
Also die Menschen sind jetzt natürlich enttäuscht von der Entscheidung des Hohen Wahlrats gestern. Aber sie haben beim ersten Wahlgang gemerkt, dass es möglich ist, einen übermächtigen Erdogan zu schlagen. Und das bei einem sehr, sehr unfairen Wahlkampf. Man muss ja sehen, dass beispielsweise im staatlichen Fernsehen Erdogan und seine Partei und seine Kandidaten 10-mal so viel Sendezeit hatten wie die Opposition zusammen. Und dass Erdogan, der eigentlich Staatspräsident ist, sich in diesen Kommunalwahlkampf eingemischt hat, dass er mit dem Präsidentenhubschrauber von Wahlkampfauftritt zu Wahlkampfauftritt geflogen ist, zum Teil 8-mal am Tag gesprochen hat. Unter diesen unfairen Bedingungen ist es einem sehr unbekannten, muss man sagen, Bezirksbürgermeister Ekrem İmamoğlu gelungen, die Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinen, wenn auch nur mit einem hauchdünnen Vorsprung. Aber das hat hier in Istanbul für ein gewisses Gefühl des Frühlings gesorgt. Man sah plötzlich wieder aufgehellte Mienen und Menschen, die das Gefühl hatten, ja, es ist hier nicht politisch alles in Beton gegossen. Wir können das Ding bewegen. Und das ist das, worauf İmamoğlu jetzt abzielt, die Leute auch an dieses Gefühl zu erinnern, damit eben am 23. Juni auch die meisten seiner Anhänger zur Wahl gehen.
Dann haben wir alle erlebt, natürlich wie enttäuscht und frustriert jetzt die Anhänger sind. Wir haben aber auch erlebt seit der Wahl, dass es zahlreiche Beschwerden, Einsprüche gegeben hat von Seiten der Wahlverlierer, der AKP. Ist denn für dich glasklar, weil Erdogan Druck gemacht hat und gedroht hat, ist die Wahlkommission am Ende eingeknickt?
Naja, das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt, aber es gab ja viele Anträge der AKP, also Erdogans Partei und auch von den Nationalisten, bei diesen Wahlen nochmal nachzuschauen, dass hier und da geschummelt worden sein könnte. Und da hatte man ja auch schon nachgezählt in dem einen oder anderen Bezirk. Man hatte in einem Bezirk auch die ungültigen Stimmen alle nochmal aus dem Kasten geholt und gegens Licht gehalten und gemerkt, oh, die sind ja doch gültig und zwar überwiegend im Sinne der AKP. Und am Ende hat es dann doch nicht gereicht, die Wahlen jetzt ganz wieder holen zu lassen. Das ist dann die letzte Möglichkeit, dass die Wahlbehörde darauf eingegangen ist. Das kann man durchaus begründen mit dem Wunsch nach klaren Verhältnissen, dass man jeden Zweifel ausräumen will über den, der am Ende im Rathaus sitzt. Was mir komisch vorkommt, ist ja die Begründung, dass es eben bei der Auszählung das Problem gab, dass die Leiter dieser Auszählung nicht alle Staatsbeamte waren. Das ist eine neue Vorschrift. Das hätte die Wahlbehörde vorher auch merken können. Das ist das eine. Und zum anderen muss man sagen, warum wird dann nur die Bürgermeisterwahl wiederholt? Warum nicht die der Bezirksbürgermeister und der Stadträte? Weil das wurde von denselben Leuten ausgezählt. Und dann müsste man eigentlich sagen, man wiederholt alles. Aber Hintergrund könnte eben sein, dass bei der Wahl der Bezirksbürgermeister und auch bei der Stadträte die AKP von Erdogan die Mehrheit hat und eben nur den Kampf um das Amt des Bürgermeisters verloren hat.
Das heißt, unterm Strich, was nun diese ganzen Vorwürfe von Seiten der AKP angeht, von Regelwidrigkeiten und so, da ist für dich das Fazit, da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen.
Also es ist schon sehr erstaunlich, wie gut die AKP Bescheid weiß, was alles manipuliert werden könnte so bei einer Wahl. Sie hat bisher auch mal davon gesprochen, dass die Türkei ein sehr sicheres Wahlsystem habe. Das hat sie immer so lange getan, wie sie selbst auch diese Wahlen gewonnen hat. Plötzlich soll es eben organisierten Wahlbetrug in großem Stil gegeben haben. Das klingt schon sehr erstaunlich. Und letztendlich ist das aber nur ein Indiz dafür, wie aufgeladen hier diese Stimmung ist. Und wir werden es am 23. Juni ja sehen, wenn es mit einigermaßen rechten Dingen bei dieser neuen Wahl des Oberbürgermeisters zugeht. Dann wird sich ja zeigen, wer tatsächlich der Wahlsieger ist. Und das scheint noch nicht ausgemachte Sache zu sein, dass da der AKP-Kandidat gewinnt.
Würdest du sogar so weit gehen zu sagen, möglicherweise geht es ganz andersrum aus? Hat Ekrem İmamoğlu das Zeug dazu, auch die zweite Wahl zu gewinnen und dann möglicherweise noch mal klarer als bei der ersten?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie er jetzt die nächsten 6 Wochen bis zur Wahl übersteht. Ob man ihm da möglicherweise von Seiten des politischen Gegners irgendwas noch unterstellen kann, unterschieben oder nachweisen, vielleicht sogar, was ihn in ein schlechtes Licht drückt, das wird sicherlich versucht werden. Wenn er da so durchkommt, wie er im Moment erscheint, dann hat er gute Chancen, diese Wahl deutlich zu gewinnen. Er ist einfach ein ganz anderer Typ als der AKP-Kandidat Binali Yildirim, dessen Nachname heißt zwar Blitz, aber eigentlich verkörpert er das Gegenteil. Und man wusste auch nicht, ob der überhaupt noch mal antritt oder nicht. Jetzt wird er noch mal antreten. Und er ist eigentlich jemand, der İmamoğlu nicht gewachsen ist, auch wenn er mal Ministerpräsident der Türkei war. Und İmamoğlu schafft es eben, die Gräben in der Gesellschaft zu überwinden, auf breite Bevölkerungsschichten zuzugehen. Er kann gut mit den Konservativen, kommt eher aus einer konservativen Familie. Und er ähnelt in manchem Erdogan sehr stark. Wenn man seine Gestik, seine Mimik anguckt und ihn anhört sogar, dann denkt man, da spricht so einer ein bisschen wie der junge Erdogan. Und Erdogan hat eben auch in Istanbul seine Karriere begonnen als Bürgermeister 1994. Er ist jetzt Staatspräsident und es gibt ein geflügeltes Wort, das heißt, wer Istanbul gewinnt, gewinnt auch die Türkei. Und das ist eben İmamoğlu's Hoffnung und Erdogans Angst.
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Migration und Integration. Puh. Manche Organisationen machen es einem aber auch wirklich nicht leicht, zum Beispiel schon mit ihrem langen und sehr sperrigen Namen. Dabei ist dieser Sachverständigenrat eine wichtige Stimme in der politischen Debatte über Themen wie Flüchtlinge, Zuwanderung und Integration. Gudula Geuter hat sich heute in Berlin angehört, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Bundesregierung für Empfehlungen machen und wie sie die Politik der letzten Jahre bewerten, einschätzen. Grüß dich, Gudula.
Hallo, grüß dich.
Fangen wir also vielleicht mal mit dem Sachverständigenrat, mit diesem Namen selber an. Wer oder was ist das eigentlich?
Das ist eine Initiative, die einen sperrigen Namen hat, die aber durchaus anerkannt ist in dem Migrationspolitik-Wissenschaftsumfeld, auch in dieser Schnittstelle. Die gibt es also seit 2008 auf Initiative der Stiftung Mercator und der Volkswagen-Stiftung. Jetzt sind insgesamt 7 Stiftungen dabei. Und was diese Wissenschaftler auszeichnet, das sind 9 Personen, die auch wechseln, ist, dass sie einen Blick auf Praxis und Realitäten haben. Das ist interdisziplinär besetzt mit einem Wirtschaftswissenschaftler, mehreren Politikwissenschaftlern in unterschiedlichen Varianten, Soziologie, Bildungswissenschaften sind dabei, Recht, dann Türkei- und Integrationsstudien. Es gibt auch einen Außenblick, ein Berner ist dabei und eine Wienerin im Moment. Und was wichtig ist, glaube ich, auch dafür, dass die wirken können, ist, dass sie aus migrationspolitisch ziemlich unterschiedlichen Ecken kommen. Das heißt also, es ist nicht so, dass das jetzt alles Aktivisten für eine möglichst völlig ungeregelte Zuwanderung wären. Hier haben sie auch zum Beispiel diesmal klargemacht, was selten ist, dass sie sich zu Zeiten des Koalitionsvertrages heftig uneins waren darüber, wie man diese Ankerzentren, die Pläne bewerten sollte. Also da geht es auch durchaus zur Sache. Nach außen versucht man dann eher einig aufzutreten und versteht sich eben als unabhängige Politikberatung. Und das klappt auch. Also die haben tatsächlich einen gewissen Einfluss.
Mhm. Über die Ankerzentren und den Streit innerhalb des Sachverständigenrats wollen wir gleich noch sprechen, aber nochmal zurück zu dem Sachverständigenrat selber. Wenn du den so beschreibst, wie der zusammengesetzt ist und dass es da durchaus einen Praxisbezug sozusagen gibt und das Wert drauf gelegt, dass es diesen Praxisbezug gibt, kann man also sagen, für die praktische Politik durchaus eine relevante, eine kompetente, eine wichtige Stimme.
Wie sich das dann niederschlägt, ist durchaus unterschiedlich. Aber man merkt das zum Beispiel, wenn man in Innenausschusssitzungen schon vor vielen Jahren saß und diskutiert wurde, wie eine Verteilung in Europa aussehen könnte. Dass das sehr nachhaltig wirkende Vorschläge sind, die da vom Sachverständigenrat kommen, weil da eben auch Leute drin sitzen, die Zustände in anderen europäischen Ländern kennen, sodass sie auch vielleicht eher wissen, was da akzeptiert wird und anderes mehr. Also das ist durchaus ein Gremium, das gehört wird.
So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über diesen Sachverständigenrat. Kommen wir zu dem, was Sie heute in Ihrem Jahresbericht präsentiert haben. Da ist mir als erstes aufgefallen, wenn ich so die Agenturen dazu lese, die kommen zu einem grundsätzlich erstmal sehr positiven Urteil, wie die Themen Zuwanderung, Flüchtlinge, Asyl in den letzten Jahren in Deutschland hier politisch beackert worden sind.
Ja. Und wenn man ins Detail schaut, dann gibt es viel Kritik und freundlicher gesagt Vorschläge oder Anregungen. Aber ein insgesamt positiver Blick gilt eben vor allem dem Thema Flucht und Migration, weil man insgesamt, weil alle 9 grundsätzlich anerkennen, dass es nötig ist, irgendwie diese Themen Steuerung von Zuwanderung auf der einen Seite und Humanität auf der anderen Seite unter einen Hut zu bekommen. Und da muss es, glaube ich, nach deren Ansicht gar nicht sein, dass man immer ganz genau, dass sie immer ganz genau bewerten, ob sie den Ausgleich genauso getroffen hätten. Darum geht es nicht so sehr, sondern sie sagen, es ist ein Ausgleich gelungen. Das hat manchmal Nachteile, weil alle unzufrieden sind. Das kann aber auch eben für mehr Akzeptanz führen. Und insgesamt hat der Rechtswissenschaftler Daniel Thüm die Begründung eben für das positive Bewertungen so gegeben.
Natürlich hat Deutschland Restriktionen gemacht, gerade im Bereich des Asylrechts und des Asylzugangs. Aber wenn man daneben anschaut, was Deutschland vor allem im Bereich der Integration macht, im europäischen Vergleich, dann ist es nahezu einzigartig. Da ist Deutschland im europäischen Vergleich ganz einfach exzellent, vorbildlich.
Indem man überhaupt zum Teil auch versucht zu integrieren, was im Vergleich zum Beispiel mit Italien schon mal echt ein Fortschritt ist. Aber unter anderem eben auch, weil der Arbeitsmarkt einfach so gut aufgestellt war, dass die Arbeitsmarktintegration besser geklappt hat, als das viele vorher gedacht haben.
Gut, also wir halten mal fest, was diese Balance zwischen Steuerung und Menschlichkeit, zwischen Härte und Humanität angeht, da fällt das Urteil recht positiv im Großen und Ganzen aus. Aber du hast auch schon angedeutet, in den Einzelheiten nicht. Kommen wir vielleicht zu den Vorschlägen, zu den Anregungen, den Empfehlungen, die das Gremium auch macht. Was sind da die wichtigsten Bereiche, sage ich mal, zu denen Sie sich äußern?
Das sind ziemlich viele Bereiche. Wir kommen vielleicht gleich noch zu den Fachkräften, da wird es am konkretesten. Aber ansonsten ist Ihnen sehr wichtig, dass es mehr frühkindliche Bildung gibt. Das ist in Zuwandererfamilien und zwar nicht nur mit Flüchtlingshintergrund natürlich oft schwierig, sei es, weil die Frau nicht arbeitet. Das muss ja auch gar nichts nur mit der Bildung der Frau zu tun haben, sondern kann auch einfach damit zu tun haben, dass eben meinetwegen der Mann die Arbeitsstelle hat und die Frau nachzieht, und so dass man erstmal nicht einsieht, dass man das Kind in die Kita stecken soll oder man kennt das gar nicht, so eine Einrichtung und möchte das Kind nicht aus der Hand geben, obwohl das eben für die Integration so nötig wäre. Dann Stichwort Frauen, mehr Kinderbetreuungsangebote oder mehr Teilzeitstellen, und es gibt aber auch in ganz anderen Bereichen Vorschläge, wie zum Beispiel bei den Asylverfahren, wo Sie sagen, es müsste eigentlich eine sehr viel unabhängigere Beratung stattfinden. Derzeit geschieht die in den sogenannten Ankerzentren durch das BAMF, und da haben Sie deutliche Fragezeichen hintergemacht. Also es gibt sehr viele Vorschläge im Einzelnen. Vor allem sagen Sie immer wieder an verschiedenen Stellen, Recht ist gut und schön, aber es kommt auf die Umsetzung in der Praxis an. Das kann sich meinetwegen auch auf den Familiennachzug beziehen. Da müssen die Leute erstmal Termine kriegen, dann müssen sie Visa kriegen, das muss alles umgesetzt werden. Das war eigentlich so das häufigste Petitum.
Stichwort Ankerzentrum hatten wir schon mal kurz angetippt. Da hat es hinter den Kulissen doch einige, sagen wir mal, Debatten innerhalb des Sachverständigenrats gegeben. Und das verwundert ja auch gar nicht. Und das verwundert ja auch gar nicht, weil es in der politischen Debatte insgesamt natürlich hoch herging, was diese Ankerzentren angeht. Was hat sich da auch in diesem Gremium abgespielt hinter den Kulissen?
Offenbar nichts als Beruhigung. Und das ist interessant, so wie es ja inzwischen auch in der öffentlichen Diskussion ist. Die Ankerzentren waren das Beispiel, das mehrfach gebracht wurde dafür, dass die erhitzten politischen Diskussionen, die wir hatten, dann doch nicht in der Praxis zu Verwerfungen in der Umsetzung geführt haben. Und zwar schlicht und einfach, weil die Ankerzentren, so wie sie jetzt umgesetzt werden, eigentlich nichts anderes sind als solche Einrichtungen vorher schon häufig waren. Da geht es ja darum, dass alle Behörden unter einem Dach aus einer Hand arbeiten, weil die wesentliche Forderung, die Horst Seehofer ursprünglich vor allem damit verbunden hatte, nämlich dass die Leute aus der Einrichtung abgeschoben werden und das heißt vielleicht ewig lang da vorher drin sitzen, weil das in der Praxis gar nicht unbedingt umgesetzt wird. Und insgesamt zu diesen sehr heiß diskutierten, anderes Feld wäre Familienzusammenführung und dann in der Praxis gar nicht so heiß gegessenen Themen, hat der Politikwissenschaftler Hans Vorländer gesagt.
Und dennoch, und das ist wirklich das Überraschende, sehen wir, dass es doch sowohl bei den Maßnahmen zu einer Balance gekommen ist von Zuzugsteuerung und Integrationspolitik. Und was wir auch beobachten können, ist, dass sich die Einstellungen in der deutschen Bevölkerung gar nicht so stark verändert haben.
Und das eben trotz dieser heftigen Ereignisse 2015-16, das ist eben dann auch der Grund für dieses sehr milde Fazit, was Sie ziehen.
Ein Stichwort sollten wir noch aufgreifen, weil sich das Gremium ja nicht nur um Flüchtlinge und Asyl kümmert, sondern auch Empfehlungen abgibt, was Zuwanderung insgesamt angeht. Fachkräfteeinwanderung ist da ein wichtiges Stichwort, zumal da ja ein Gesetz unterwegs ist.
Da ist ein Gesetz unterwegs, das in dieser Woche im Bundestag ist, das man auch hier durch die Bank begrüßt. Da ist ja der Hauptfokus die berufliche Bildung. Das heißt, bisher schon war es für Akademiker leicht, nach Deutschland einzuwandern. Das heißt jetzt auch sogar Einwanderung, das wurde auch betont. Und das soll eben auch beruflich Gebildeten ermöglicht werden. Allerdings gibt es hier auch heftige Kritik von den Sachverständigen, weil die sagen, man sieht an den Beispielen, es gibt zum Beispiel eine Extra-Regelung für den Westbalkan, wo man keine Vorbildung braucht und wo man deswegen auch keine Anerkennung des Berufes braucht. Und da klappt es, das ist bei weitem die höchste Einwanderung aus Drittstaaten. Und eigentlich findet man die Hürden, die jetzt nötig sind für diese Äquivalenzprüfung der praktischen Ausbildung, zu hoch, sagt der Vorsitzende des Gremiums Thomas Bauer.
Was wir so ein bisschen bedauern, ist, dass weiterhin grundsätzlich am Gleichwertigkeitsnachweis festgehalten werden soll. Und der ist unserer Erfahrung nach die zentrale Hürde für die Zuwanderung von Fachkräften. Wir hätten hier der Bundesregierung sehr viel mehr Mut gewünscht, hier den Gleichwertigkeitsnachweis nicht notwendigerweise abzuschaffen, aber dennoch zu flexibilisieren.
Und Daniel Thüm, der Rechtswissenschaftler, hat vorausgesagt, das wird der Grund sein, warum dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor allem für den Bereich der Ausbildung gelten wird, wo man allerdings auch viel tun müsste, was Visa betrifft, was Akquise durch die Wirtschaft betrifft, damit das überhaupt wirkt, weil eben die Hürden durch diese Anerkennungsprüfung in Ländern, die gar nicht diesen dualen Ausbildungsweg haben, den wir haben, weil die Hürde zu hoch ist.
Und gibt es da jetzt noch eine Chance, dass sich das noch ändert im laufenden Gesetzesverfahren oder ist dieser Drops gelutscht?
Ich glaube, soweit wie das Gesetzgebungsverfahren gediehen ist, ist der Drops gelutscht und vor allem auch so sehr, wie über diesen Punkt gerungen wurde und wie das verknüpft ist mit verschiedenen anderen Gesetzgebungsvorhaben, die es gibt, die gerade in der Pipeline sind. Das ist etwas, von dem die Union wohl nicht mehr abgehen würde.
Dann schlage ich vor, Gudula, müssen wir vielleicht nächstes Jahr beim nächsten Jahresbericht wieder drauf schauen, wie sich das entwickelt hat mit dem Gesetz und mit den Folgen, die es mit sich bringt. Danke für heute.
Sehr gerne. Danke.
Jetzt also noch ein Wort zur Ausgabe gestern. Junge, Junge, ich staune ja nicht schlecht, wie viel Kritik das Gespräch zur Impfpflicht ausgelöst hat, über Twitter oder per Mail, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. In der Sache kann ich die Empörung auch verstehen, denn ich teile sie ja. Auch ich halte die Argumente meiner Schulfreundin Dorothee van Bömmel für haarsträubend. Ja, ich halte sie für gefährlich. Sie sind vielfach bestritten und mit guten Argumenten, wie ich finde, widerlegt. Und zwar auch bei uns hier im Deutschlandfunk, zum Beispiel in der Ausgabe von der Tag am 27. März, zum Beispiel in unserer Sendung Kontrovers am 1. April. Um den Streit der Fakten und der Argumente sollte es aber ausdrücklich gestern gerade nicht gehen, das war auch die Verabredung vor dem Gespräch, sondern um die Frage, wie jemand mit einem ähnlichen Hintergrund wie ich zu einer solchen Haltung überhaupt kommen kann. Ich war wirklich schlicht neugierig und ich habe mir vorgestellt, das könnte auch andere interessieren. Das war sicher eine Gratwanderung. Einige haben mir zugeraten, einige haben mich ermuntert, eine Kollegin hat strikt abgeraten. Und ich respektiere auch jeden, der diesen Versuch für misslungen hält, da kann man bestimmt trefflich drüber streiten. Ich wollte einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit zeigen, den es auch gibt. Bleiben wir also gerne im Gespräch unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.